Ja, guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, bei euch in eurer Mitte. Mein Name ist Daniel Siemens. Ich war vor 4, 5, vielleicht ist es auch schon 6 Jahre her, zum letzten Mal hier gewesen. Und wir konnten uns gerade nicht genau erinnern, wann das war. Ich weiß, es war ein Tauffest hier bei euch im Haus. Ich komme aus Köln und bin dort seit 1976, damals kamen wir aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Lettland, nach Deutschland und so sind wir in Köln geblieben. Wir haben dort eine Gemeinde, die seit 1976 dort besteht, und ich bringe ganz herzliche Grüße mit von den Geschwistern aus der Gemeinde in Köln. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind, um über wichtige Fragen gemeinsam nachzudenken. Wie wird die Zukunft? Und ich denke, dass ganz viele Menschen in unserem Land verunsichert sind. Nicht nur in unserem Land, aber auch in unserem Land. Die Verunsicherung ist sehr groß. Die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise macht Menschen zu schaffen. Drohungen der Terroristen, auch gerade zur Bundestagswahl, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, machen Menschen zu schaffen. Die politische Landschaft bei uns, die Verunsicherung auch in der Politik macht Menschen zu schaffen. Da ist die Schweinegrippe, die Menschen Sorgen bereitet. Da ist die Erderwärmung, von der man viel spricht. Da sind nie dagewesene Naturkatastrophen. Was bringt die Zukunft? Diese Frage bewegt ganz viele Menschen, und Menschen möchten gerne sichere Antworten haben. Sichere Antworten in einer verunsicherten Welt. Nun, wer kann uns Sicherheit geben? Ist es überhaupt möglich, sichere Antworten im Hinblick auf die Zukunft zu bekommen? Denn niemand von uns kennt die Zukunft und keiner weiß genau, wie wird sich die politische Landschaft weiterentwickeln. Wie wird sich die Schweinegrippe weiterentwickeln? Das wissen die Experten auch nicht. Wird sie mutieren? Wird sie sich verändern? Wird sie zu einer weltweiten Pandemie werden? Was bringt die Zukunft? Gibt es sichere Antworten? Nun, es gibt nur einen, der uns sichere Antworten geben kann, wenn es um die Zukunft geht, und das ist Gott. Gott, der die Zukunft sieht. Gott sieht die Zukunft genauso, wie wir den heutigen Tag, wie wir die Gegenwart und die Vergangenheit überblicken. Und auch das überblicken wir ja nur teilweise. Gott sieht alles, jedes Detail, nicht nur der Vergangenheit und der Gegenwart, sondern auch der Zukunft. Und dieser Gott sagt uns, dass er uns die Frage nach der Zukunft beantworten kann. Und zwar im Jesaja-Buch, Kapitel 46. Die Verse 9 und 10 lesen wir. Jesaja 46, 9 und 10. Hier sagt Gott: Ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. So ist unser Gott. Er kündigt an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft, und was er sich vornimmt, das tut er. Heute wollen wir uns mit einer besonderen Frage beschäftigen. Was sind die Vorboten des Endes? Die Bibel sagt uns, dass diese Welt einmal ein Ende nehmen wird, dass die Geschichte dieser Welt ein Ziel hat und dass dieses Ziel bevorsteht. Nun sagt uns die Bibel auch, dass es Signale geben wird. Signale, Zeichen und Vorboten, die uns ankündigen, dass das Ende nicht mehr weit ist. So wie Zeichen auf der Autobahn. Ich bin heute früh aus Köln gekommen. Zum Glück gab es keinen Stau. Und dann gab es die Zeichen, die mir immer wieder gesagt haben, bis Herford, das war die Ausfahrt, noch 100 Kilometer. Noch 50 Kilometer, noch 20 Kilometer. Und dann wusste ich, nicht mehr lange, nicht mehr weit, und dann muss ich abfahren. So sind die Vorboten des Endes in der Bibel zu sehen und zu verstehen. Gott sagt uns in seinem Wort, dass es bestimmte Entwicklungen geben wird zum Ende hin, auf die wir achten sollen, die uns anzeigen werden, dass das Ende nicht mehr weit ist. Nun, die biblischen Endzeitvorhersagen, die lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Das sind auf der einen Seite allgemeine Kennzeichen, allgemeine Zeichen. Bei diesen allgemeinen Zeichen geht es nicht um neue Entwicklungen oder neue Dinge, die es noch niemals gegeben hat. Es geht um Entwicklungen, die es schon immer gab, aber die Bibel sagt uns, dass sich diese Dinge zuspitzen werden. Sie werden zunehmen, sie werden größer werden, sie werden Ausmaße erreichen, wie sie sie nie zuvor erreicht hatten. Dann gibt es auf der anderen Seite gibt es spezielle Kennzeichen, ganz besondere Kennzeichen. Das sind Dinge und Entwicklungen, die stattfinden werden am Ende der Zeit, die es vorher noch nie gegeben hat. Und um beide Dinge wird es heute gehen. Und ich möchte zunächst einmal uns drei Zeichen, drei allgemeine Zeichen vorstellen, von denen die Bibel spricht, die uns anzeigen, dass das Ende nicht mehr weit ist, und dann noch drei spezielle Zeichen nennen. Nun, eines Tages stellten die Jünger Jesus diese Frage, die wir uns heute auch stellen. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 24 fragen die Jünger: Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Gott sei Dank haben die Jünger diese Frage gestellt. Und Jesus hat auf diese Frage geantwortet. Als erstes Zeichen nennt Jesus die Verführung. Lesen wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 24 zunächst einmal die Verse 4 und 5. Matthäus 24, 4 und 5. Auf die Frage der Jünger heißt es hier: Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ab Vers 10. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und ab Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Jesus sagt, ein ganz großes Zeichen aus der allgemeinen Kategorie der Zeichen wird die Verführung sein. Nun, Verführung ist schlimm und Verführung ist tödlich, liebe Freunde. Verführung beendete einmal das Leben unserer Vorfahren im Paradies. Verführung endete aber nicht an den Toren des Paradieses. Verführung und moralische Verwirrung brachten die Sintflut, die Vernichtung allen Lebens bis auf 8 Menschen über die alte Welt. Verführung und moralische Verwirrung bringt Gottes Gericht über Sodom und Gomorra und vernichtet diese Städte. Wir müssen verstehen, dass religiöse Verführung und moralische Verwirrung immer Hand in Hand gehen. Man kann sie nicht voneinander trennen. Sobald sich das Volk Israel zum Beispiel vom Götzenglauben der Heiden anstecken lässt und verführen lässt, landet es immer zwangsläufig auch in der moralischen Verwirrung, in den Sünden des Götzendienstes, des Ehebruchs, der Hurerei, der Gier, der Habsucht, der Bestechlichkeit. So können wir also Verführung von der moralischen Verwirrung und von der Sünde nicht trennen. Nun, in den Zeiten des Neuen Testamentes geht es vor allen Dingen um die Person Jesus Christus, wenn es um Verführung geht. Denn Satan möchte nicht, dass wir dass Menschen an Jesus Christus als an den Retter, an den Sohn Gottes glauben. Es gibt zentrale Wahrheiten, die mit seiner Person verbunden sind, die immer wieder in Frage gestellt werden, angezweifelt werden. Aber ohne diese Wahrheiten ist der Glaube vergeblich. Ohne diese Wahrheiten ist Rettung nicht möglich. Deswegen müssen wir hier ganz besonders auf der Hut sein, wenn es um die Person des Herrn Jesus Christus geht. Wer diese zentralen Wahrheiten aufgibt, der ist kein Christ mehr. Der ist Heide und Götzendiener und bleibt ohne Hoffnung auf das ewige Leben. Diese Wahrheiten werden heute von den Verführern bekämpft und angezweifelt. Doch diese Wahrheiten müssen wir um jeden Preis festhalten und verteidigen. Was sind diese Wahrheiten? Nun, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Er ist von der Jungfrau Maria geboren worden. Er hat ein heiliges Leben, ein sündloses Leben auf dieser Erde geführt. Er ist für die Sünden der Welt am Kreuz gestorben. Er ist begraben worden. Er war wirklich tot und er ist am dritten Tag leibhaftig auferstanden. 40 Tage später ist er zum Himmel aufgefahren und wird am Ende der Zeit wiederkommen, sichtbar für alle Welt, um die Gottlosen zu richten und um sein Reich auf dieser Erde aufzubauen. Diese Wahrheiten bilden das Fundament des christlichen Glaubens und diese Wahrheiten müssen wir verteidigen. Und die größte Gefahr für die Gemeinde Jesu geht heute nicht unbedingt, nicht in erster Linie von Menschen aus, die sagen, ich bin Christus. Die gab es, die gibt es und die wird es immer geben. Ich weiß es nicht, ob ihr von einem Mann mit Namen Vissarion gehört habt, der in Sibirien wohnt und in seinem früheren Leben Polizist, Milizionär war. Heute sagt er, er ist Christus und er bringt das letzte Evangelium, die letzte Botschaft von Gott in diese Welt und er baut in Sibirien das neue Jerusalem auf. Er hat viele Anhänger, die ziehen dorthin, sie geben ihm alles Geld ab. Ich kenne eine Frau, die ist, ihre Schwester ist Mitglied bei uns in der Gemeinde in Köln, die fährt regelmäßig dorthin nach Sibirien, bringt ihr Geld dorthin und betet diesen Mann, diesen Vissarion an. Aber ich glaube, die größte Gefahr für die Gemeinde Jesu geht heute nicht von solchen Menschen aus. Das ist einfach zu offensichtlich, dass dieser Mann ein Lügner ist. Ich denke, die Gefahren für die Gemeinde Jesu gehen heute auch nicht in erster Linie vom Islam aus, wie manche meinen, oder vom Buddhismus oder von der New Age-Bewegung oder von sonst irgendeiner anderen Religion. Die größte Gefahr geht heute von den falschen Propheten aus, die sich Theologen und Pastoren nennen. In Wahrheit aber sind sie Wölfe im Schafspelz. Das sind liberale Theologen, aufgeklärte, sogenannte aufgeklärte Bibellehrer. Die lehnen die Inspiration der Bibel ab. Die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift verleugnen sie. Und sie predigen in den Kirchen und Gemeinden unseres Landes, aber auch in anderen Ländern, ein verfälschtes Evangelium. Vor diesen Theologen warnt Jesus seinen Nachfolger ausdrücklich, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium Kapitel 7, ab Vers 15. Er sagt, nehmt euch in Acht vor denen, die falsche Lehren verbreiten. Sie tarnen sich als sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Nichts hat der Gemeinde Jesu und dem Christentum einen größeren Schaden zugefügt, mehr Zerstörung angerichtet, mehr Verwirrung gestiftet als die liberale, die Bibel, kritische Theologie. Insbesondere seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat diese Verführung sich ausgebreitet und sie hat tragischerweise ihren Ursprung hier in Deutschland, in unserem Land. Sie hat sich in der gesamten westlichen Welt, aber auch mittlerweile in der östlichen Welt etabliert. Die Folgen sind ein beispielloser Abfall vom Glauben in der westlichen Christenheit. Leere Kirchen, der Zerfall der Werte, Wir müssen nicht mehr auf den großen Abfall warten. Der große Abfall vom Glauben in der Geschichte des Christentums hat schon stattgefunden. Und er ist noch immer im vollen Gange. Die Ungerechtigkeit in den Kirchen und Gemeinden nimmt zu und die Liebe ist in vielen erkaltet. Das ist das erste Kennzeichen, das Jesus uns nennt. Das zweite, das sind Kriege. Kriege und Kriegsgeschrei. Wir lesen im Matthäusevangelium, Kapitel 24, ab Vers 8. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und dann etwas weiter unten heißt es, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Nun, wir wissen, dass Kriege offensichtlich so alt sind wie die Menschheit selbst. Es geht hier nicht um ein neues Zeichen oder ein neues Phänomen. Es geht einfach nur um eine Steigerung, um eine Zunahme von alten Entwicklungen. Kriege werden einfach häufiger vorkommen. Sie werden dramatische Ausmaße annehmen und sie werden ungeahnte Folgen nach sich ziehen. Aber Jesus nennt das erst den Anfang der Wehen. Nun, wir müssen uns heute fragen, lag der Anfang der Wehen im 20. Jahrhundert? Ich denke, dass kein Jahrhundert zuvor die Voraussetzungen dafür so eindeutig erfüllt hat als das 20. Im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, gab es Kriege, die alle bisherigen Kriege in den Schatten gestellt haben. Sie übertrafen alles bis dahin Bekannte an Ausdehnung, an Ausmaß, an Grausamkeit, an Tötungsperfektion, an Opferzahlen. Und es ist ja auch nicht von ungefähr, liebe Freunde, dass die ersten beiden von diesen Kriegen als die ersten zwei Weltkriege in die Geschichte eingegangen sind. Im Ersten Weltkrieg waren 16 Staaten mit insgesamt 65 Millionen Soldaten involviert. Am Ende lag Europa in Trümmern. 8,5 Millionen Tote und 21 Millionen Verwundete waren nach dem Ersten Weltkrieg zu beklagen. Und niemand hätte damals geglaubt, dass es schon 22 Jahre später zu einem noch viel schlimmeren Weltkrieg kommen sollte. Es sollte der bis dahin größte und schrecklichste Krieg in der Menschheitsgeschichte werden. Mehr als 55 Millionen starben im Hagel der Bomben, in den Schützengräben, in den Konzentrationslagern, starben den Hungertod. 61 Länder befanden sich im Kriegszustand mit insgesamt 110 Millionen Soldaten. Es ist aber bemerkenswert, dass Jesus hier in seiner Vorhersage für das Ende unserer Welt erst die Kriege nennt und dann das Kriegsgeschrei. Habt ihr vielleicht auch schon darüber nachgedacht? Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Normalerweise ist ja die Reihenfolge umgekehrt. Zuerst die Kriegsgerüchte, die verbale Bedrohung und danach der Krieg. Aber die Voraussage traf im 20. Jahrhundert genau in dieser Reihenfolge ein. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, erschreckt nicht, das muss so geschehen. Es ist noch nicht das Ende da. Es war erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als das größte Wettrüsten in der Geschichte begann. Die beiden Supermächte, die Sowjetunion und die USA, rüsteten auf und sie begannen, Atomwaffen anzuhäufen. Dieses Kriegsgeschrei, das als der Kalte Krieg in die Geschichte einging, war das größte Kriegsgeschrei in der Menschheitsgeschichte. Eine ganze Generation oder zwei wurden dadurch geprägt und sind in Angst aufgewachsen. Es sah so aus, dass jeden Augenblick der nächste Weltkrieg losbrechen könnte und das würde ein Atomkrieg werden. Dieses Kriegsgeschrei des Kalten Krieges verbreitete in der ganzen Welt Angst und Schrecken. Aber wir müssen sagen, auch die beruhigenden Worte Jesu in Bezug auf das Kriegsgeschrei haben sich auf erstaunliche Weise in der Zeit des Kalten Krieges bewahrheitet. Jesus sagte, erschreckt nicht, das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Der eiserne Vorhang fiel, die Sowjetunion brach zusammen und damit verstummte auch das größte Kriegsgeschrei aller Zeiten. Jesus hatte offensichtlich recht, das Ende war noch nicht da. Es war der Anfang der Wehen. Das dritte Zeichen allgemeiner Art sind Naturkatastrophen. Jesus sagt im Lukasevangelium Kapitel 21, zunächst einmal Vers 11, Lukas 21, Vers 11, und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen, auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Und ab Vers 25, und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Naturkatastrophen kommen von Gott. Das ist die eindeutige Sichtweise der Bibel. Naturkatastrophen kommen nicht von alleine. Sie kommen auch nicht, weil die Erde sich erwärmt. Naturkatastrophen kommen von Gott. Das können wir an ganz vielen Stellen in der Bibel nachlesen. Zum Beispiel im Jesaja-Buch Kapitel 51, Vers 15. Jesaja 51, Vers 15. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt, dass seine Wellen wüten. Sein Name heißt Herr Zebaoth. Jesus sagt, dass Erdbeben ein herausragendes Zeichen der Endzeit sein werden. Dass die Häufigkeit der Erdbeben zugenommen hat, dramatisch gestiegen ist, das belegen wissenschaftliche Erhebungen. Zum Beispiel die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover führt in einer Liste alle verheerenden Erdbeben unserer Zeitrechnung, also seit dem Jahr Null, mit einer Stärke von 5,0 und mehr auf der Richterskala auf. Das erste bekannte Erdbeben dieser Größenordnung nach Christus fand am 2. Mai 63 in Pompeji statt. Innerhalb von 2000 Jahren haben sich nach dieser Statistik insgesamt 186 solcher Beben ereignet. 186 in 2000 Jahren. 84 davon in den ersten 1900 Jahren. 102 Erdbeben dieser Art haben sich laut dieser Liste im 20. Jahrhundert ereignet. Und man kann einen deutlichen Anstieg sehen in dieser Statistik ab dem Jahr 1976. Nun, das Wort Tsunami kommt naturgemäß in der Bibel nicht vor. Es ist ein japanisches Wort. Aber das Phänomen als solches wird in der Bibel beschrieben. Wir haben es gelesen. Ich lese aus einer anderen Übersetzung. Ich glaube, das ist die Einheitsübersetzung. Lukas 21 ab Vers 25. Hier heißt es, auf Erden wird die Völker große Bangigkeit befallen. Sie werden beim Tosen des Meeres und seiner Wogen in völlige Ratlosigkeit geraten. Ja, die Menschen werden verschmachten und vergehen vor Furcht und in ängstlicher Erwartung der Dinge, die über den ganzen Weltkreis hereinbrechen werden. Auch die Himmelskräfte werden in Erschütterung geraten. Nun, das Tosen und das des Meeres und seiner Wogen hat die Welt am 26. Dezember 2004 mit einer bis dahin nie gekannten Heftigkeit erfahren. Die Menschheit war ratlos. Niemand war vorbereitet, niemand hat mit dem Unvorstellbaren damals gerechnet. Es gab keine Vorwarnung. Weltweit titelten die Zeitungen und die Zeitschriften die schlimmste Naturkatastrophe seit Menschengedenken. Die Vereinten Nationen nennen ca. 230.000 Tote. Die genaue Zahl wird man wohl niemals genau ermitteln können, aber was schockiert hat, was die Welt wirklich in Schock versetzt hat, war nicht so sehr die erschreckend hohe Opferzahl, es war vielmehr eine völlig neue Qualität einer Katastrophe. Diese Katastrophe war länder- und Kontinente übergreifend geschehen und sie hatte fast die gesamte Welt in Mitleidenschaft gezogen. 11 Anrainerstaaten und mindestens 34 Urlauberländer hatten Tote zu beklagen. Das war Globalisierung auf einer völlig neuen Ebene. Nun, wie geht es weiter? Die Bibel sagt uns, Erdbeben und Tsunamis werden zunehmen. Das Ende ist noch nicht erreicht. Und letzten Endes sagt uns das Buch der Offenbarung, wird einmal das letzte und größte Erdbeben aller Zeiten diese moderne Zivilisation komplett zerstören und vernichten. Nachdem wir uns 3 allgemeine Kennzeichen angeschaut haben, schauen wir uns jetzt 3 spezielle Zeichen des Endes an. Vorboten, Hinweise auf das nahende Ende. Nun, wir kennen diese Argumente alle. Christen und auch Nichtchristen haben gesagt und sagen, ja, die Bibel, die Prediger sagen immer wieder, das Ende kommt bald. Haben das nicht alle Generationen vor uns auch gesagt? Hieß es nicht immer wieder seit dem 1. Jahrhundert, Christus kommt bald wieder, es wird nicht mehr lange dauern? Ja, das stimmt. Das ist die Erwartung der Gemeinde und die Gemeinde hat immer zu allen Zeiten auf Jesus gewartet, aber wir mit euch sind eine ganz besondere Generation und leben in einer ganz besonderen Zeit. Denn wir haben mindestens 3 Zeichen, sicherlich noch mehr, aber mindestens 3 klare Zeichen, die keine Generation vor uns gehabt hat. Diese Zeichen sind uns nicht zur Unterhaltung gegeben, diese Zeichen sind uns gegeben, damit wir wach werden und verstehen, in was für einer Zeit wir leben. Das erste Zeichen, das ich hier nennen möchte, aus dieser Kategorie der speziellen Kennzeichen des Endes, ist Israel. Das Zeichen Israel, die Neugeburt einer Nation. Wir lesen im Jesaja-Buch Kapitel 11 ab Vers 11. Jesaja 11 ab Vers 11. Hier heißt es, und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, die übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, China, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Und er wird, passen wir auf, er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den 4 Enden der Erde. Gott hat mit Israel ein Zeichen aufgerichtet in unserer Zeit. Friedrich der Große sagte einmal zu seinem Adjutanten, liefern Sie mir mit einem Wort einen Beweis, dass die Bibel wahr ist. Der Adjutant antwortete prompt, die Juden, Majestät. Der berühmte Philosoph Hegel sagte, meine Philosophie erklärt alles, außer die Juden. Und man kann die Juden und den Staat Israel nicht ohne Gott und ohne die Bibel erklären. Gott sagte, dass die Zerstreuung Israels nicht ewig dauern sollte. Die Zerstreuung Israels war eine Strafe, die Gott Israel auferlegt hatte, aber diese Strafe war befristet bis auf eine bestimmte Zeit. Sie sollte ein Ende haben mit der Rückkehr der Juden in das gelobte Land und damit abgeschlossen sein. In Hesekiel 37 ab Vers 21 lesen wir, Ich hole die Leute von Israel aus den Völkern, zu denen sie verschleppt worden sind, und bringe sie von überall her in ihre Heimat zurück. Dort auf den Bergen Israels mache ich aus ihnen ein einziges Volk unter einem einzigen König. Das ist geschehen. Sie sind ein einziges Volk, ein Staat unter einem König bzw. Ministerpräsidenten. Am 14. Mai 1948, und hier haben wir ein ganz konkretes geschichtliches Datum, als dieses Zeichen aufgerichtet wurde von Gott, 14. Mai 1948 ist es endlich soweit. David Ben-Gurion, der legendäre Staatsgründer Israels, erklärt vor 240 jüdischen Volksvertretern, damals im Kunstmuseum in Tel Aviv, er sagt, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet, nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. Im Juni 1967 kommt es zum Sechstagekrieg. In diesen Tagen erobert Israel die gesamte Sinai-Halbinsel, Samaria, den Gazastreifen und die Golanhöhen. Am 7. Juni erobern israelische Fallschirmspringer auch die biblische Altstadt von Jerusalem. Nach fast 2000 Jahren gehört nun dem Volk Israel auch die gesamte ungeteilte Stadt Jerusalem mit dem Tempelberg und der Klagemauer. An dem Tag fallen sich Soldaten weinend in die Arme und beten an der Klagemauer. Angesichts dieses Wunders bläst der Oberrabbiner Shlomo Goren das Schofarhorn und stellt feierlich fest an jenem Tag, wir sind in das messianische Zeitalter eingetreten. Israel, liebe Freunde, steht heute als Gottes endzeitliches Zeichen für die Welt da. Es ist unübersehbar, es ist eindeutig, es ist ein Mahnmal Gottes. Ein Vorbote des nahenden Endes. Im Hesekiel-Buch, Kapitel 20, Vers 42 lesen wir, Hesekiel 20, 42, ich bringe euch wieder in das Land, das ich euren Vorfahren mit Eid zugesagt habe. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Und Kapitel 28, Vers 25, ich werde vor aller Welt meine Macht zeigen. Und die Israeliten aus den Völkern, unter dieses zerstreut sind, sammeln. Sie werden wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Diener Jakob gegeben habe. Gott hat sein Wort erfüllt. Als nächstes Zeichen möchte ich die Europäische Union nennen. Vielleicht werden sich einige von euch wundern. Aber ich denke, die Europäische Union ist ein konkretes Zeichen Gottes für das nahende Ende. Wir wissen, dass Gott Daniel seinerzeit die Geschichte dieser Welt in einer Vision gezeigt hat, besser gesagt dem Nebukadnezar am Anfang in Kapitel 2 im Danielbuch, in dem großen Standbild, und dann Daniel noch einmal in einer anderen Vision, aber dieselben Zusammenhänge in Kapitel 7. Vier Weltreiche, so hat Gott Daniel damals gesagt, sollen kommen. Nach dem vierten Weltreich kommt das Reich Gottes. Das erste Weltreich war das babylonische Weltreich, in dem Daniel damals lebte. Das zweite, das kommen sollte, war das medopersische Weltreich, das dann auch auf das babylonische tatsächlich folgte. Das dritte war dann das griechische Weltreich unter Alexander dem Großen und seinen Nachfolgern. Und das vierte Weltreich sollte das römische Weltreich sein. Nun, interessanterweise sollte auf das römische Reich das Reich Gottes folgen. Kein anderes. Kein anderes menschliches Weltreich, das die ganze Welt beherrschen sollte, sollte nach dem römischen Reich kommen. Und laut dem Bildnis, das Nebukadnezar gesehen hat, sollte es so sein, dass das römische Reich zum Ende hin eine Veränderung erfährt. Dass die Beine, die aus Eisen waren, dann in den Füßen gemischt waren aus Eisen und Lehm, teils fest, teils brüchig. In einer neuen, in einer anderen Form sollte dieses römische Reich in Erscheinung treten. Nun, wir müssen es kurz fassen heute, wir haben nicht viel Zeit, aber wir können feststellen, dass laut biblischer Prophetie die Geschichte Roms noch nicht zu Ende ist. Einmal ist das römische Reich nie wirklich durch ein einziges großes Weltreich besiegt worden. Es ist vielmehr so, dass das römische Reich geschwächt wurde, dass es in sich zerfiel und dass es sich in den Nachfolgestaaten aufgelöst hatte. Aber das letzte Kapitel römischer Geschichte ist noch nicht geschrieben. Sowohl im Buch Daniel als auch im Buch der Offenbarung finden wir Hinweise darauf, dass das römische Reich wieder auferstehen muss. In einer neuen Gestalt. Dieses vierte, dieses schreckliche Tier, das Daniel in seiner zweiten Vision gesehen hat, dieses Tier taucht etwa 700 Jahre später wieder auf, in der Vision von Johannes, in der Offenbarung. Es hatte 10 Hörner, so heißt es, in Offenbarung 13, Vers 1. Und ich sah ein Tier aus dem Meer auftauchen, das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe, und dann wird eine Beschreibung gegeben. Und dann in Kapitel 17, Vers 8 in der Offenbarung heißt es, das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen, ist jetzt nicht. Es wird bald wieder aus dem Abgrund auftauchen, um in seinen Untergang zu rennen. Früher war es, jetzt ist es nicht, eines Tages wird es wieder sein. Nun, nach meiner Meinung und nach der Meinung vieler Bibelausleger beginnt die Wiederauferstehung Roms nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 1946, nach dem Weltkrieg, spricht der britische Premierminister Winston Churchill die berühmten Sätze. Er sagt, lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Gründungsvertrag wird in Rom geschlossen, bezeichnenderweise, wie auch der Verfassungsentwurf für die Europäische Union vor einigen Jahren in Rom gefasst wurde. Heute umfasst die Europäische Union 27 Länder mit 497 Einwohnern und weitere Beitrittskandidaten werden folgen. Geografisch ist es in etwa die Region des Römischen Reiches. Noch nicht ganz die Größe ist erreicht, teilweise ist sie auch schon übertroffen in einige Richtungen. Aber wir stellen fest, die Europäische Union ist längst zu einer weltpolitischen und wirtschaftlichen Macht geworden. Ist das Tier, das laut Johannes da war, dann verschwand und eines Tages wiederkommen sollte, in unseren Tagen dabei, aus der geschichtlichen Versenkung aufzutauchen? Ich denke, dass sehr vieles dafür spricht. Europa soll, so wollen es die Mächtigen, die Politiker, zur Weltmacht Nummer eins werden. Der Verfassungsentwurf wurde unter französischer Federführung geschrieben und er ist laut im Nachrichtenmagazin Spiegel ein Versuch, den französischen Traum von einer Großmacht Europa vom Gegengewicht zum mit ewigem Misstrauen bedachten Supermacht USA zu retten. Laut Spiegel träumt also Europa davon, eine Kopie der amerikanischen Großmacht im Weltmaßstab zu werden, USA zu überflügeln und die absolute Nummer eins in der Welt zu werden. Im Spiegel wird der luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker zitiert und über ihn wird gesagt, er kennt das Geheimnis der EU, das Rezept zur Vermehrung der Macht. Er sagt, wir beschließen etwas, stellen das in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Meistens passiert gar nichts, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde. Dann ist es gut. Dann machen wir weiter, Schritt für Schritt. Immer einen Schritt weiter und keinen mehr zurück. So haben sie es in Europa seit fast 50 Jahren gemacht und es hat immer funktioniert. Das war ein Zitat aus dem Spiegel. Nun, die letzte Supermacht der Welt ist laut biblischer Prophetie nicht Russland und auch nicht die USA. Die letzte weltbeherrschende Großmacht wird das Römische Reich sein in neuer Gestalt, das aus der geschichtlichen Versenkung wieder auftauchen wird. Und die Welt erlebt heute die Erfüllung dieser biblischen Vorhersage. Diese Entwicklung hat es noch nie in der Geschichte unserer Erde gegeben, dass souveräne, unabhängige Staaten ihre Macht freiwillig abgeben und sich an eine zentrale Macht anschließen, ihre Rechte verlieren, ihre Souveränität verlieren, ihre Währungen aufgeben. So etwas hat es noch nie gegeben. Und es ist mit menschlicher Logik auch nicht zu erklären. Aber die Bibel sagt es uns voraus. Normalerweise laufen die Entwicklungen immer umgekehrt. Länder werden besiegt und mit Gewalt eingegliedert in ein Land, werden einer Supermacht untergeordnet. So war es zum Beispiel das letzte Beispiel in der Sowjetunion. Doch sobald diese Länder die Möglichkeit haben, sich zu befreien, befreien sie sich. Das ist die natürliche Entwicklung. Sie wollen ein eigenes Land, ein eigenständiges, souveränes Land sein, mit einer eigenen Regierung und mit einer eigenen Währung und so weiter. Doch das, was in Europa geschieht, dafür gibt es kein Beispiel in der Geschichte. Die Bibel sagt es uns, dass es so geschehen wird. Und wir erleben die Erfüllung dieses Zeichens vor unseren Augen. Das letzte Zeichen, das dritte Zeichen in dieser speziellen Kategorie ist das Zeichen Mikrochips. So möchte ich es einmal nennen. Zeichen Mikrochips. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 13 über die Zeit, wenn der Weltherrscher, der Weltpräsident, den die Bibel Antichrist nennt, über diese Erde herrschen wird. Er wird auch Tier genannt, so wie auch sein Reich mit dem Bild eines Tieres beschrieben wird, so auch er selbst persönlich. Und dann wird uns gesagt in der Offenbarung Kapitel 13 ab Vers 15, das Tier hatte alle Menschen in seiner Gewalt, hohe und niedrige, reiche und arme, Sklaven und Freie. Sie mussten sich ein Zeichen auf ihre rechte Hand oder ihre Stirn machen. Nur wer dieses Zeichen hatte, konnte kaufen oder verkaufen. Das Zeichen bestand aus dem Namen des Tieres oder der Zahl für dessen Namen. Um die totale Kontrolle über die Menschheit zu verwirklichen, wird dieser Weltdiktator eines Tages sich modernster technischer Entwicklungen bedienen. Er wird laut der Prophetie des Johannes eine bargeldlose Gesellschaft ins Leben rufen. Und in dieser bargeldlosen Gesellschaft, in der es kein Bargeld mehr geben wird, wird jeder Mensch ein Zeichen tragen, auf der Hand oder auf der Stirn. Nicht jeder Mensch hat eine Hand, aber jeder Mensch hat eine Stirn. Und ohne dieses Zeichen wird niemand kaufen oder verkaufen können. Nun, liebe Freunde, viele Jahrhunderte war diese Prophetie für Bibelleser ein unlösbares Rätsel. Generationen von Bibellesern, von Studenten der Heiligen Schrift, konnten mit dieser Information aus der Offenbarung Kapitel 13 nichts anfangen. Wie sollte ein Leser auch im zweiten Jahrhundert, im dritten oder selbst noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstehen, wie ein Zeichen, das der Mensch auf der Hand oder der Stirn trägt, irgendeinen Zusammenhang mit Kaufen und Verkaufen haben kann? Doch die Lösung des Rätsels begann sich erst zum Ende des 20. Jahrhunderts abzuzeichnen. Was Johannes damals am Ende des 1. Jahrhunderts, und das müssen wir uns einmal vergegenwärtigen, am Ende des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, was Johannes damals als prophetische Information bekam und weitergibt, ist ja nichts anderes als unsere Welt. Unsere von Computern geprägte und gesteuerte Welt, in der eine bargeldlose Gesellschaft überhaupt kein Problem mehr ist. In dieser Gesellschaft spielen Zahlen und Nummern eine immer größere Rolle. Und schließlich wird es so weit kommen, dass die Menschen ihre Daten nicht auf der Kreditkarte oder Kontokarte, sondern auf oder unter der Haut tragen werden. Auch das ist heute schon Realität, ist machbar und wird praktiziert. Es gibt seit einiger Zeit bereits einen Mikrochip, ihr habt es vielleicht gehört oder gelesen. Wir sollten da absolut nicht in Panik verfallen, sondern umgekehrt uns freuen, dass die Voraussagen der Bibel vor unseren Augen Wirklichkeit werden. Es gibt seit einiger Zeit zum Beispiel die Firma einen implantierbaren Chip, der sich also unter die Haut eines Menschen verpflanzen lässt, von der Firma Applied Digital Solutions, ADS in Amerika. Im Jahr 2000 hat die Firma dieses Produkt bereits vorgestellt, weiterentwickelt, auf einer Messe in Paris 2003 einem breiten Publikum vorgestellt. Das ist ein Mikrochip, der so groß ist wie ein kleines Reiskörnchen. Und der Hersteller sagt, es kann problemlos unter die Haut verpflanzt werden, unter lokaler Betäubung mit einer speziellen Spritze. Der Chip unter dem Produktnamen VeriChip ist auf dem Markt, wird getestet, wird verwendet. Der Hersteller sagt, man kann ihn als Personalausweis unter der Haut sozusagen verwenden und auch als implantierbare Kreditkarte. So kann ein missbrauchfreier, bargeldloser Zahlungsverkehr installiert werden und das bietet viele Vorteile. Man kann Bargeld verlieren, man kann auch seine Kreditkarte verlieren, aber diesen Chip kann man nicht verlieren, man kann ihn nicht missbrauchen. Nun hofft diese Firma, dass sie Banken und Kreditkartenfirmen und andere Firmen für ihre Idee gewinnt. Nun, was für viele Jahrhunderte für Bibelleser ein Rätsel war, das ist heute aufgeklärt. Was uns erstaunt und was uns verblüffen muss, ist die Genauigkeit, mit der die Bibel uns die Zukunft voraussagt. Also, vor etwa 1900 Jahren wurde durch den Propheten Johannes, Apostel Johannes, vorausgesagt, eine bargeldlose Gesellschaft, in der es kein Bargeld mehr gibt. Dass die Menschen ihre Daten auf oder unter der Haut tragen werden. Dass sie dieses Zeichen auf der Hand oder der Stirn tragen werden. Und dass jeder, der dieses Zeichen nicht annimmt, weder kaufen noch verkaufen können wird. Wie können wir diese so genaue Beschreibung unserer computergesteuerten Welt bereits am Ende des ersten christlichen Jahrhunderts erklären? Gibt es für dieses Phänomen eine andere Erklärung als die, die der Gott der Propheten selbst gibt? Wir haben es schon gelesen, Jesaja 46, 9 und 10. Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll. Und Vorzeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich auch. Nun, wir haben uns diese sechs Zeichen angeschaut und wir stellen uns die Frage, was nun? Was jetzt? Ich habe schon gesagt, uns ist diese Information nicht als Unterhaltung gegeben, Geschwister. Auch nicht als Thema für unzählige Spekulationen. Auch nicht als Mittel der Angst oder der Depression. Was nun? Nun, ich möchte uns einteilen in drei Gruppen. Einmal für wache und wahre Christen. Für uns sind die Vorboten der Endzeit in erster Linie Gottes Zeichen, damit wir erkennen können, wie spät es an der Weltuhr ist. Damit wir nicht überrascht sind und die Bibel sagt, damit wir nicht im Dunkeln leben wie die anderen, die keine Hoffnung haben, die verwirrt sind. Für uns ist das ein Zeichen, dass Jesus nun jeden Moment kommen kann, um seine Gemeinde abzuholen. Es sind Zeichen, die uns die Entfernung zum Ziel anzeigen. Und diese Zeichen sagen uns, dass die nächste Ausfahrt die Entrückung der Gemeinde sein wird. Also, erhöhte Wachsamkeit ist gefragt. Jetzt bloß nicht einschlafen. Das ist Gottes Sprache an uns. Jetzt so kurz vor dem Ziel bloß nicht einschlafen. Jetzt den Blick auf das Ziel gerichtet halten und lächeln. Nicht in Panik verfallen, lächeln, denn wir sind ja fast da. Und Jesus sagt uns im Lukas-Evangelium Kapitel 21, Vers 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Das ist die richtige Reaktion für uns wahre und wache Christen. Nach oben schauen, nicht nach unten, nicht zur Seite. Nicht Pessimismus, sondern Optimismus ist angesagt und Arbeit für den Herrn. Jetzt erst recht. Alle Kraft, alle Zeit, alle Mittel, die Gott uns schenkt, alle Gaben in das Reich Gottes einsetzen. Denn wir wollen ja nicht mit leeren Händen vor ihm stehen, wenn er kommt. Jetzt auf die richtige Währung setzen, jetzt in Gottes Reich investieren und jetzt Schätze im Himmel sammeln, damit, wenn er kommt, wir mit Freuden ihm entgegengehen, mit einem freudigen Lächeln. Was nun für laue Christen, für halbherzige, halbe Christen? Wenn du ein lauer Christ bist, dann lebst du gefährlich. Denn die Verführung wird dermaßen zunehmen, dass du dich dieser Verführung nicht wirst widersetzen können als lauer Christ. Wenn du Sünde in deinem Leben mitschleifst und sie nicht bereinigst, dann bist du nicht bereit und wirst in der Endzeit nicht überleben. Wenn du nur Schätze auf der Erde sammelst und keine Zeit für die Gemeinde hast, für die Mission, kein Geld, keine Zeit, dann wirst du einmal beschämt vor Jesus stehen. Wenn du mehr Zeit vor dem Fernseher verbringst als im Gebet, wenn dich Internet und Filme mehr faszinieren als die Bibel. Wenn dich Überstunden, Geld und weltliche Vergnügen mehr interessieren als die Gemeinschaft mit Gott und mit Christen. Wenn du lieber fernsiehst, als zum Hauskreis zu gehen oder zur Gebetsstunde zu kommen, dann bist du bereits verführt. Dann bist du weder warm noch kalt, sondern lau. Dann schläfst du einen tödlichen Schlaf. Dann gilt dir dieses Wort, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Tu Buße, kehre um und mach eine ganze Sache mit Gott. Wenn nicht, dann wird sein Kommen eine tödliche Überraschung für dich sein. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 13 ab Vers 11, das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus an, Christus an und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Wenn du ein lauer Christ bist, dann gilt dir das Wort aus der Offenbarung, Kapitel 3. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Werde wach, stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Was nun für Nicht-Christen? Nun, wenn du kein Christ bist und nie warst, dann ruft dich Gott heute zur Umkehr. Dein Leben verläuft in der falschen Richtung. Du läufst dem Tod und dem Gericht entgegen ohne Jesus Christus. Denn er kommt und er wird diese Welt richten. Sein Wort erfüllt sich vor deinen Augen. Und Gott will dich heute wachrütteln. Du fährst auf der Gegenspur und das wird tödlich enden. Heute ist der Tag deiner Rettung. Wechsle die Spur, sonst überlebst du die Endzeit nicht. Die Vorboten des Endes sind Gottes Zeichen für dich. Gott sagt dir heute, schau mal, mein Wort erfüllt sich vor deinen Augen. Es ist die Wahrheit. Warum zweifelst du? Worauf wartest du noch? Es bleibt nur sehr wenig Zeit übrig. Wo wirst du sein, wenn ich erscheine? Eile, rette deine Seele. Morgen kann es zu spät sein. Heute ist der Tag des Heils. Gott liebt dich. Er will dir nicht Angst machen. Er liebt dich und er will dich retten. Und deswegen bist du heute hier. Du wärst heute nicht hier, wenn Gott dich nicht lieben würde. Du würdest diese Botschaft nicht hören. Dies ist kein Zufall. Jesus ruft dich und die Gemeinde ruft dich mit den Worten aus Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir werden beten, wir werden diesen Gottesdienst abschließen mit einem Gebet, aber ich möchte jedem die Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu treffen. Es ist eine viel zu ernste Zeit, als dass wir gleichgültig, ohne Entscheidungen zu treffen, diesen Raum verlassen sollten heute. Und ich möchte aufrufen, wenn du ein lauer Christ bist, ein halber Christ und dich Gott heute ganz hingeben möchtest, dann triff diese Entscheidung heute. Oder wenn du kein Christ bist, dann komm heute zu Jesus, denn er will dich retten. Wir werden das Lied singen, 267. 267, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein, o Gottes Lamm, ich komm. Und während wir das Lied singen, kannst du gerne kommen, du kannst hier nach vorne kommen und damit zeigen, ich will heute eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich will dabei sein, wenn er kommt. Ich habe sein Reden verstanden, ich habe begriffen, dass es nicht lange dauert, heute ist vielleicht meine letzte Chance. Und wir wollen für dich beten, dass Gott dir dazu die Kraft gibt. Wir stehen auf und singen dieses Lied. Und während wir singen, darfst du nach vorne kommen und wir werden einfach für dich beten, dass der Herr Jesus dich neu macht.